Guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Jonathan und ich werde heute Morgen predigen über Philipper 2. Volker hat schon angekündigt. In diesem Text wird uns gezeigt, dass Jesus hier auf diese Erde kam, Mensch wurde und welche Bedeutung das für uns hat. In Deutschland habe ich oft gehört, dass es wichtig ist, authentisch zu predigen oder überhaupt authentisch zu sein. Eines der wichtigsten Motto unserer Zeit ist, sich selbst treu zu bleiben. Und das zieht sich in allen Bereichen unseres Lebens, zeigt sich das. Ich sage das heute Morgen, weil ich glaube, dass ich nicht authentisch bin. Was ich damit meine ist, das ist, was ich predige, ist nicht meine Lebensrealität, sondern das ist das, was das Wort Gottes uns sagt. Authentizität sagt uns, schau nur in dich selbst hinein und da findest du die Lösung. Ja, wir sehen das in so Filmen wie Frozen, wo die Eisprinzessin Let It Go. Ich werde nicht weiter singen, ich will euch nicht quälen heute Morgen. Aber sie sagt dann, die Angst, die mich einst bestimmte, kann mir nichts mehr anhaben. Jetzt werden wir sehen, was ich tun kann. An die Grenzen gehen und ausbrechen. Es gibt kein richtig und kein falsch, keine Regeln für mich. Ich bin frei. Ich bin, sie sagen, der Schmied meines eigenen Glückes. Ich weiß, was für mich am besten ist. Aber dieser Text heute Morgen zeigt uns, dass wir eine Lösung von außerhalb brauchen. Dass wir es nicht in uns selbst finden, sondern dass wir Jesus brauchen. Ich kann mich nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Wir lesen Philipper 2, Verse 1 bis 11. Du hast meine E-Mail nicht bekommen, oder? Okay, gut. Der Text wird hier ein bisschen anders sein als der. Meiner ist aber besser. Müsst ihr mir einfach glauben, okay? Gut. Hoffe ich. Philipper 2, Vers 1. Wenn es also Ermutigung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Mitgefühl, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr das Gleiche im Sinn habt, einander in Liebe verbunden, einmütig und nur das eine im Sinn habt, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus leerer Ehre tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auf das der anderen. Habt das in eurem Sinn, welches auch eures in Christus Jesus ist. Er war Gott gleich, raubte sein Recht nicht, wie Gott zu sein, sondern er entleerte sich und wurde wie ein Sklave den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Was hier in dem Text aufgezeigt wird, ist, was wirklich unser menschliches Problem ist. Was das Problem ist in unseren menschlichen Beziehungen, nämlich, dass wir alle ein Herz haben, das streitet. Und heute werde ich darüber sprechen, was das bedeutet und wie Jesus, der Friedefürst, kommt und Frieden stiftet und unsere Herzen vereint, im dritten Punkt für eine Sache einzutreten. Wörtlich heißt es da, es wurde hier, ich weiß nicht gar nicht, wie es hier im Text übersetzt wurde, es kann mit Ehrgeiz, es kann mit Streitsucht übersetzt werden. Hä? Nee, das erste Wort. Ehrgeiz, ja. Unsere Herzen streiten. Wir erleben das in sämtlichen Beziehungen, dass es immer wieder zu Streit kommt. In Familien gibt es Streit, auf der Arbeit gibt es Streit, in der Gemeinde gibt es Streit. Warum? Warum streiten wir? Und hier wird etwas ausgedrückt, und das ist das zweite Wort, und das ist meiner etwas schwach übersetzt mit Prahlerei. Ganz wörtlich übersetzt heißt dieses Wort leere Ehre, also hohle Ehre. Wir Menschen suchen Ehre, und die Ehre, die wir haben, ist hohl und leer. Und es gibt eine Frau, Mary Bell, spricht darüber, das ist aus einer Predigt von Tim Keller heute Morgen mal wieder. Was ist diese leere Ehre? Was ist hohle Ehre? Wir Menschen sind alle verhungert nach Anerkennung, nach Akzeptanz, nach Annahme. Wir alle sehen uns danach, suchen sie in allen möglichen Dingen. Und dafür kämpfen wir. Darum gibt es Uneinheit, darum gibt es Streit. Das ist unser normale menschlicher Zustand. Wir sind uns nicht sicher unserer eigenen Bedeutsamkeit. Und deshalb kämpfen wir für unseren eigenen Erfolg, für Errungenschaften, für Ergebnisse in unserem Leben. Und diese Frau Mary Bell sagt, ist auf Englisch Achievement, also Errungenschaft, Erfolg, etwas erreichen zu können, es sei Alkohol unserer Zeit. Das ist wirklich die Droge unserer Zeit. Leute betrinken sich nicht mehr so unbedingt mit Alkohol, aber sie missbrauchen doch ihr Leben. Sie sagt, ich rede mit Leuten in der Wirtschaft, überall in verschiedenen Arbeitsbereichen. Leute prahlen damit, dass sie 80 Stunden arbeiten. Sie geben ihr ganzes Leben für die Arbeit. Und sie sagt, das ist herzzerbrechend, weil sie auf dem besten Weg der Selbstzerstörung sind. Und unser Körper produziert dann die Schmerzen, die wir brauchen, wie bei einer Droge. Und sie redet von drei Phasen: Euphorie, Normal und Schmerz. Und sie sagt, wenn wir Erfolge haben, dann fühlen wir uns euphorisch, wir sind begeistert. Wir glauben, jetzt habe ich es endlich erreicht. Der Normalzustand ist, wenn ich an einem Projekt vielleicht arbeite. Und dann der Schmerz, wenn es Misserfolge gibt, wenn Dinge nicht so klappen, wenn es nicht vorwärts geht, wenn wir keine Erfolge brauchen. Das Problem ist, nach Erfolgen brauchen wir immer neue Erfolge. Wir brauchen immer wieder neu das Gefühl, bedeutsam zu sein, angenommen zu sein, jemand zu sein. C.S. Lewis sprach mal über die Hölle und sagte, das Problem in der Hölle ist nicht das Feuer, sondern dass wir in Ewigkeit vergessen sind. In Ewigkeit vergessen, das ist das Schlimmste. Und diesen Erfolg, den wir suchen, das ist in sämtlichen Lebensbereichen, im Beruf. Manche von euch sind sehr erfolgreich, ihr habt gute Karrieren. Und ich glaube, heute Morgen, die Frage ist, was sind wir bereit für Erfolg zu geben, für Ergebnisse? In der Familie, ja. Manchmal vergleichen wir unsere Kinder. Der eine sagt, mein Kind ist sehr sportlich. Der andere sagt, meins kann gut Mathe. Meins ist größer als deins. Und so vergleichen wir ständig. Wir suchen ständig nach, wir vergleichen, ihr würdet es nicht machen, aber also ich kenne da Leute. Es passiert die ganze Zeit. Und es passiert auch in der Gemeinde. Ich glaube, viele von uns kommen aus Gemeindesituationen, wo es Riesenprobleme gibt. Ich komme aus einer charismatischen Gemeinde, da war sozusagen der Erfolg wurde gemessen wie, ich bin gesalbter als du, ich habe mehr geistliche Gaben, ich habe mehr geistlichen Erfolg. Vielleicht in der Evangelikalen würden wir eher sagen, nee, ich weiß, wie es besser geht, ich habe eine bessere Lösung, ich habe einen besseren Weg, wo wir hin müssen. Aber seht ihr, das Grundproblem von uns Menschen ist diese innere Leere, die Leere, etwas vorweisen zu können, zu glauben, dass die, und das ist Eitelkeit, das ist eben falsche Leere, ist eine falsche Ehre, ist eine hohle Leere. Die Frage ist heute Morgen, überleg, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du alles investiert hast und doch immer wieder dich leer fühlst. Wie wichtig ist uns die Bestätigung von Menschen? Jesus sagte einmal, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Woher suchen, wo glauben wir, dass wir Bestätigung bekommen, Lob, Anerkennung für das, was wir tun? Jesus sagt ganz klar, wie glaubt ihr überhaupt zum Glauben kommen zu können? wenn ihr Ehre von anderen sucht und nicht von Gott. Und dann sehen wir hier, Paulus spricht hier drüber, was habt ihr im Sinn? Und ich glaube, manchmal wird es übersetzt mit, was gesinnt ihr oder was ist eure Gesinnung? Aber im Endeffekt, dieses, was habt ihr im Sinn? Und er spricht von diesem, dass wir eines im Sinn haben. Das ist wie, wenn ich dich frage, was hast du im Sinn? Das bedeutet, was hast du vor? Was willst du erreichen? Was willst du machen? Und das ist wirklich, was es bedeutet. Es wird auch teilweise übersetzt mit Trachten, ja, in Römer 8. Das Fleisch trachtet nach bestimmten Sachen und die Dinge, weil sie danach trachtet, führt es zum Tod. Und dann gibt es, der Geist trachtet, das ist das gleiche Wort, hat etwas im Sinn. Er nimmt sich etwas vor, er sagt, das will ich erreichen. Und deshalb glaube ich, manchmal haben wir, also ich habe diese Predigt manchmal so gehört, dass es darum geht, wir sollen alle einen Sinnes sein, so als sollten wir alle Lebensüberzeugungen, sollten wir alle die gleiche haben. Und ich natürlich, weil ich Pastor bin und am geistlichsten, müsst ihr sozusagen so denken wie ich und ihr müsst die gleichen Überzeugungen und alles haben wie ich. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie was damit gemeint ist, sondern was hier beschrieben ist, dass wir zusammen an einem Strang ziehen, dass wir alle das Gleiche im Sinn haben. Von der ersten Kirche in der Apostelgeschichte 2 heißt es, sie hatten eine Einfachheit des Herzens. Sie hatten nur eines im Sinn, sie hatten eines auf dem Herzen, das war Jesus. Die Ehre Jesu verbreiten. Und deshalb gerade am Anfang sehen wir eine unglaubliche Liebe, ein Erbarmen, das war eine unglaublich tolle Gemeinde am Anfang. Schwierigkeiten kamen schnell rein, weil sie wahrscheinlich diese Einfachheit des Herzens verloren haben. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was ist die Lösung? Auch da ist der Text, den ich habe, ein bisschen anders. In Vers 5, habt das in eurem Sinn, welches auch eures ist in Jesus Christus. Es geht darum, was das eine ist wirklich, das wird hier ausgedrückt, ist in Jesus. Es geht nicht, und die Theologen streiten sich über diesen Text, manche sagen, du musst einfach nur imitieren, du musst rausfinden, was hat Jesus getan und das nachmachen. Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube, grundsätzlich, das Evangelium ist sehr einfach, sehr klar zu verstehen, aber unsere menschliche Streben ist immer, wir lesen Helden in der Bibel, David, der Goliath geschlagen hat, wir sehen Samuel, verschiedene Helden und wir versuchen, ihn irgendwie nachzumachen, wir wollen die gleichen Aktivitäten machen und auch bei Jesus. Aber im Endeffekt, glaube ich, was wirklich hier mehr im Text gemeint ist, wie wir wirklich den Streit auflösen und eines im Sinn haben, und darum geht es mir heute Morgen, wie können wir eines im Sinn haben, wie können wir zusammen an einem Strang ziehen, wie können wir zusammen Ziele erreichen, weil wir zusammen kämpfen. Und das ist, indem wir auf Jesus schauen. Indem wir auf Jesus schauen. In dem Psalmen wird es mal gesagt, Menschen sind taub und stumm, weil sie Taube und Stimme Götzen verehren. Wir dagegen sind lebendig, wenn wir den lebendigen Gott verehren. Wenn wir Gott ständig vor Augen haben, dann sind wir lebendig. Wenn wir Dinge verehren, die von Menschen gemacht sind, ja, wenn ich begeistert bin von Computern und, weißt du, Technik oder begeistert von menschlichen Dingen, die Bibel sagt, dann bin ich taub und stumm, dann bin ich wirklich dem Tod geweiht. Aber wenn ich den lebendigen Gott verehre, wenn ich meine Augen ständig auf den lebendigen Gott richte, bin ich im Leben. Und jetzt lasst uns anschauen, wie war Jesus? Wie wird uns Jesus hier beschrieben? Hier sind verschiedene Ausdrücke. Er ist bescheiden, demütig. Wir haben heute Morgen schon etwas gehört, was heißt, demütig zu sein. Und ich will auf eins eingehen vor allem. Er hielt es nicht fest wie an einem Raub. Er klammerte sich nicht daran, wie Gott zu sein. Wenn hier die Rede davon ist, er entleerte sich, dann heißt das nicht, dass er sozusagen seine ganze Göttlichkeit abgegeben hat Himmelstor, sondern er war vollkommen Mensch. Und das ist für uns schwer zu verstehen, wie er vollkommen Mensch und vollkommen Gott zugleich war. Er war vollkommen Gott und Mensch, aber, was ich glaube, er gab das Recht auf, das er hatte, verehrt zu werden. In Ewigkeit wurde Jesus von den Engeln, von tausenden, abertausenden Engeln verehrt. Er gab dieses Recht auf. Deshalb heißt es, er entleerte sich. Er entleerte sich seiner Rechte. Er entleerte sich seiner Allwissenheit im Himmel. Er wusste alles. Er wusste, was kommt, was passiert von sich selbst. Auf dieser Erde hat er Dinge vorausgesehen, aber nur, weil der Vater zu ihm sprach. Er war abhängig, war völlig abhängig vom Vater. Er hat seine Allmacht aufgegeben. Und vielleicht, um das zu vergleichen, um das ein bisschen praktischer zu machen, was das bedeutet. In der Bibel haben immer wieder Menschen Versprechen von Gott bekommen. Zum Beispiel in Abraham hat das Versprechen bekommen, dass er so viele Kinder wie Sandkörner am Meer haben wird. Dass er so viele Kinder, wie es Sterne im Himmel gibt, haben wird. Und das ist für die damalige Zeit eine unglaubliche Ehre, zu sagen, ich werde der Vater eines großen Volkes sein. Ich werde unendlich viele Kinder haben. Es drückte Ehre aus, es drückte eine Position aus, es drückte etwas aus, dass er wer vor Gott ist. Aber was ist passiert? Er wurde alt und seine Frau hat keine Kinder bekommen. Sie waren inzwischen sehr alt, es war keine Chance, dass sie eigentlich noch ein Kind haben können. Und was hat er gemacht? Er hat sich abgesprochen mit seiner Frau Sarah, hat gesagt, okay, Gott hat uns zwar versprochen, dass wir Kinder haben werden, aber es passiert irgendwie nicht, dann müssen wir das selber in die Hand nehmen, ja? Und dann haben sie besprochen, du schläfst jetzt mit meiner Sklavin und dann wirst du ein Kind mit erzeugen und dann wird das, so das Versprechen einlösen, was Gott uns gegeben hat. Sie haben es geraubt. Sie haben in dem Moment gesagt, ich werde es jetzt selber in die Hand nehmen. Gott hat mir es versprochen, er tut nichts, nichts passiert. Ich raube mir das jetzt. Ich hole mir das, was mir zusteht, weil Gott es gesagt hat. Und ich glaube, das ist wirklich, was passiert ist, als Jesus versucht wurde vom Teufel. Der Teufel hat gesagt, du musst nicht ans Kreuz gehen, du kannst die Dinge jetzt schon haben. Gott hat sie dir versprochen, du wirst regieren, du bist der Herrscher, alle werden vor dir niederfallen. Mach einfach, was ich dir sage und du hast es. Er hat es nicht geraubt. Als Jesus im Garten Gethsemane war und Petrus schlug dem einen Diener das Ohr ab, er sagte, pack dein Schwert ein. Weißt du nicht, dass ich Legionen von Engeln herabrufen könnte und diese Situation lösen, dass ich mich selber retten könnte, dass ich mich selber eine Lösung dafür hätte? Er hielt nicht wie an einem Raub fest, sondern sagte, Gott, dein Wille geschieht. Und das ist die Szene in Gethsemane. Nicht mein Wille, Gott, nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Er hielt nicht an seiner Ehre, an seiner Herrlichkeit, an dem fest, wo wir sagen könnten, aber das gehört ihm doch, das ist er doch. Er entleerte sich. Und wisst ihr, das ist so anders als vieles, was wir in unserer Zeit hören. Ich habe die Woche von einem bekannten Prediger gehört, der sagt, wisst ihr, das Kreuz, da geht es gar nicht so sehr um die Sünde, sondern das Kreuz drückt aus, wie bedeutend du Gott bist, wie wertvoll du für Gott bist. Wenn einer ein Haus kaufen möchte und das Haus wird angeboten für 10 Millionen, aber es ist eigentlich nur 150.000 wert, dann würde er es nie kaufen für den Preis. Aber weil wir so wertvoll sind, hat Gott der Vater den Himmel entleert, hat alles gegeben für dich und für mich, weil du es wert bist. Da ist ein Stück Wahrheit drin. Wir wurden für diesen Preis gekauft. Wir haben diesen Wert, aber nicht für das, wie mein Leben davor war. Und nicht, wie dein Leben davor war. Und mein Leben ohne Gott war es nicht wert, dass Jesus gekommen ist. Aber jetzt habe ich diesen Wert. Charles Spurgeon sagte dazu, der Heilige Geist arbeitet ständig daran, unsere Augen weg von uns und zwar auf Jesus zu richten. Aber Satans Werk will genau das Gegenteil. Uns selbst zu achten statt Christus. Mein Gebet ist in dieser Adventszeit, dass wir auf Jesus schauen können. Was es bedeutet, dass er auf diese Welt kam, dass er Mensch wurde für dich und mich. Dass Gott zu uns spricht, wo du und ich unsere eigene Ehre suchen. Unseren eigenen Wert in was immer wir tun und sagen, mein Wert kommt von Gott. Du hast in Jesus eine Ehre, du hast in Gott einen Wert. Aber der ist von außerhalb, der ist nicht intrinsisch von dir, nicht von dir selbst, sondern er ist, weil er dir auferlegt wurde in Jesus. Das, was die Bibel sagt, das ist allein Gnade. Es ist nichts, was du getan hast, nichts, was du geleistet hast, sondern es ist allein ein Geschenk Gottes. Und zum Schluss will ich drüber reden. Ich bin gut, oder? Ich bin schnell heute Morgen, ja. Letzter Punkt. Wir haben drüber gesprochen, dass unsere Herzen immer streiten, immer nach Ehre suchen und es ist leere Ehre. Wir haben gesehen, dass Jesus der Friedefürst ist, der uns Frieden gibt, der uns Wert gibt, der uns Ehre gibt. Und jetzt möchte ich zum Schluss darauf eingehen, was das für uns als Gemeinde bedeutet, was das in uns, all unseren Beziehungen bedeutet. Gott will uns vereinen. Wie gesagt, es geht nicht um eine Meinungsdiktatur, dass irgendjemand sagt, das ist, was wir alle glauben müssen. Das habe ich erlebt teilweise in Kirchen. Muss unsere Überzeugung sein, CDU ist die richtige Partei. Ja, das ist die christliche Partei, die alle wählen müssen. Oder so und so müsst ihr alle über das und das denken. Ich glaube, dass dieser Text etwas anders ausdrückt, sondern dass es ausdrückt, habt etwas im Sinn, habt eines im Sinn. Habt eine Einfachheit des Herzens, so wie die ersten Christen. Zieht zusammen an einem Strang. Und ich glaube, wie das passiert, wird hier im Text an verschiedenen Stellen ausgedrückt. Er redet zum Beispiel von der Gemeinschaft des Geistes. Er redet von Ermutigung. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Wort. In unserer Zeit, verstehen, habe ich oft unter Christen gehört, dass Ermutigung ist sozusagen, wenn ich dich lobe, dann ermutige ich dich in deiner Arbeit. Das, soweit ich, also ich habe nachgeschaut, glaube ich, nicht der biblische Sprachgebrauch. Siehst du, da suchen wir wieder die Ehre, das Lob von Menschen. Können wir die Ehre Gottes suchen? Ermutigung in der Bibel ist normalerweise, dass wir einander ermutigen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte, ich hoffe, ich habe es aufgeschrieben, 14 ist davon die Rede, ich habe den Text leider nicht hier, die Rede, dran zu bleiben. Hebräer 10, manche von euch haben die Angewohnheit, die Gemeinschaft zu verlassen. Ermutigt einander im Glauben weiterzugehen, ermutigt einander vorwärts zu gehen. Hebräer 12 wird dann beschrieben, wie eine Wolke von Zeugen um uns rum ist und uns Mut macht. Was ist diese Wolke von Zeugen? Das sind die aus dem Kapitel 11, der Abraham, die Helden des Glaubens, die uns vorausgegangen sind. Diese Ermutigung passiert, weiterzugehen, die Sünde abzuschneiden, vorwärts zu gehen. Und die Beispiele aus der Vergangenheit zu sehen, wie andere schon ihr Leben durchgehalten haben. Und drei Dinge noch. Was bedeutet das, von Herzen vereint für eine Sache zu sein? Eines im Sinn zu haben, Einfachheit der Herzen. Ich glaube, es kommt aus dem Gebet. Wir Deutschen neigen dazu, komm, wir machen ein Komitee, wir besprechen eine Sache, wir besprechen, wie wir das machen, wir besprechen eine Aktion und dann machen wir das. Ich glaube, biblisches Christentum ist, wenn wir zusammenkommen und sagen, Gott, was willst du? Was hast du vor in dieser Zeit? Und ich muss euch bekennen als Pastor dieser Gemeinde, dass ich da versagt habe. Dass wir in den letzten Jahren nicht viel Zeit uns genommen haben, um Gott zu suchen. Und ich glaube auch, dass es ein kleines theologisches Problem gibt. Da, wo wir herkommen, wir sind ja stark verankert in der Reformation, da ist die Rede von der Allgenügsamkeit der Schrift. Und das kann missverstanden werden, oder ich glaube, es ist ein falsches Verständnis, wenn wir glauben, wir brauchen kein Wort mehr von Gott, wir brauchen keine Wegweisung von Gott mehr, steht alles schon in der Schrift. Dass wir uns um 11 Uhr hier treffen, das steht nicht in der Schrift. Ja? Ob wir Kleingruppen machen und wie wir Kleingruppen machen, steht alles nicht in der Schrift. Es gibt gute Anweisungen, auf was wir achten können, aber viele Sachen stehen nicht in der Schrift. Wir müssen von Gott hören. Wir sollen das prophetische Wort ernst nehmen. Und ich kann euch nur sagen als Pastor, mir ist es wichtig, dass wir diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes haben. Dass wir von Gott hören. Dass wir auf Gott hören und nicht auf Aktionen, auf Projekte bauen. Weil das ist nicht die Grundlage, um eines Sinnes zu sein. Und das ist wirklich mein Gebet für nächstes Jahr, dass wir besser lernen, Gott zu suchen, zu beten, auf ihn zu hören und als Wesentlichste ihn anzubeten. Das sage ich auch zu meiner Familie heute Morgen. Mein Wunsch ist für dieses Weihnachten, dass wir Zeiten haben, wo wir über Gott sprechen, Wisst ihr, es ist so einfach, dass wir das Christentum so als eine irgendwelche Checkpoints irgendwie abarbeiten. Ja, das habe ich gemacht. Jetzt, ich kann sogar das Gebet als irgendwie so einen Punkt abhaken. Jetzt habe ich mein Ding getan. Aber hören wir wirklich auf Gott? Hören wir auf das, was er tun möchte? Reden wir gerne in der Familie, hier in der Gemeinde? Ist das unsere natürliche Inklination, dass wir sagen, boah, ich muss erzählen, was Jesus getan hat die Woche? Nicht nur als einen Punkt, den wir dann am Sonntagmorgen irgendwie machen, sondern das ist das Normalste, dass wir gerne darüber sprechen, boah, weißt du, was ich in der Schrift gelesen habe, es haut mich um. Machen wir das? Wie über alles Mögliche reden wir begeistert. Ich rede von mir. Ich kann über alle möglichen Sachen stundenlang reden. Aber wie oft rede ich begeistert von Jesus? Und das ist die Grundlage. Das ist, wie wir Jesus imitieren. Wir fangen erst auf ihn hinzuschauen. Anbetung ist nicht nur ein paar Lieder am Sonntagmorgen zu singen, sondern Anbetung ist, wenn du die Schrift liest und siehst, wie wunderbar Jesus ist und du schwärmen kannst darüber. Ich kann auch mein Gebet, mein Bibel lesen, kann einfach ein Punkt sein, den ich irgendwie abhake. Oder ich begegne wirklich Jesus. Und wir begegnen zusammen Jesus. Wir hören zusammen von Gott. Jesus, ich danke dir, dass du dich entleert hast, dass du alles aufgegeben hast, dass du nicht festgehalten hast an deiner Allmacht, an deinem Allwissen, nicht festgehalten an der Anbetung des Himmels. Herr, du hast es uns vorgemacht, nicht leere, hohle Ehre zu suchen. Und am Ende wurdest du verehrt. Am Ende ist dein Name höher als alle anderen Namen. Jesus, mögen wir die sein, die deinen Namen über alles andere erheben. Herr, lass dieses Weihnachten eine Zeit sein, wo wir dir neu begegnen, dich neu sehen. Und so wie wir auf dich sehen, mehr und mehr verwandelt werden in dein Bild. Amen.